Frohes Neues.
Frohes Neues.
Frohes Neues, Frau Schmidt.
Bist du Jutti Rutsch, Jung?
Yes, irgendwelche Vorsätze?
Nee.
Gar nichts?
Nee, komm mal, 2027 wieder machen.
Nee, komm. Setzt du ein Jahr aus?
Nee, aber mit den Vorsätzen, komm. Das hältst du nicht durch.
Du hast letztes Jahr gesagt, dass alles so schnell vorbeigerauscht ist. Das habe ich zum Anlass genommen, weil ich habe es sehr gefühlt, zu sagen, noch bewusster leben, live the moment.
Live the moment.
Und auch Vorsatz für 2026, nicht immer so viel nachdenken.
Das finde ich schön, ja.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Aber wir starten ins neue Jahr mit einer Q&A-Folge, um euren Wissensdurst zu stillen.
Yes!
Oder?
Ja.
Ja, wenn ihr Fragen habt, also angeregt vielleicht von dieser Folge, dann einfach schreiben cheers@edeka.de. Könnt ihr auch hier natürlich im Podcast, bei Spotify oder wo auch immer droppen oder bei Insta rein hacken.
Bei Hämmern.
Bei Hämmern. Was ich sagen wollte ist, wir machen immer wieder Q&A-Folgen. Die sind sehr beliebt und wenn ihr Fragen habt, immer her damit.
Der Wein der Woche.
Wir beginnen das Jahr, wie wir es beendet haben, mit Sprudel.
Ja, genau. Grand Plaisir, der Rosé aus der Reihe. Er ist sehr dunkel in der Farbe, muss man sagen. Also ich glaube, hier wurde auf jeden Fall ein bisschen was mit Maischestandzeit gemacht. Denn wir haben ja mehrere Möglichkeiten, das Rosafarbene auch beim Champagner in die Flasche zu bekommen. Entweder zum Beispiel durch Verschnitt ist in der Champagner erlaubt oder durch eine etwas längere Maischestandzeit, also längeren Kontakt. Oder halt eben durch das klassische Sanier-Verfahren. Da steht dann manchmal auch ganz oft drauf, so Rosé de Champagne, Sanier oder sowas, genau. Oder Mazeration steht dann auch ganz oft drauf oder so.
Eine schöne Perlage, nicht aufdringlich.
Ja, kannst du aber mit mir anstoßen, du?
Ich habe nur so ein bisschen gerochen.
Ja, ja, ja.
Cheers.
Cheerio. Wir reden heute über eure Fragen, die uns erreicht haben.
Ich habe mal ein paar zusammengestellt. Gleich vorneweg, machen wir gleich. Was war die teuerste Flasche oder das teuerste Glas Wein, das ihr getrunken habt? Und was wärt ihr bereit auszugeben?
Das geht ja an uns beide. Sag.
Soll ich mal anfangen?
Ja, fangen.
Also, die teuerste Flasche, die ich jemals im Handel gekauft habe.
Ja, oder auch, ja, wobei
nee, Handel.
Nee, Handel, okay.
Im Handel waren, ich glaube, 85 oder 95 Euro.
Unas. Kleiner
und vom Spender, du. Und vom Glas, beim Glas ist schon manchmal krass gewesen. Aber das ist ja auch so, das hat sich auch verändert. Da bin ich ja, also Glaswein ist manchmal einfach wahnsinnig teuer, finde ich. Und da bin ich dann immer wieder übermannt, wenn man verreist und in anderen Ländern ist, so als Spanienliebhaber zum Beispiel, was man da dann für ein Glas Wein manchmal bezahlt.
Ja, aber die haben auch andere Personalkosten. Kollege.
Und die teuerste Flasche bei dir, hast du schon mal eine ersteigert?
Nee, eine Flasche habe ich noch nie ersteigert.
Aber ein Glas.
Ist nicht so mein Vibe. Ich bin oft zu diesen Versteigerungen eingeladen, aber meistens sitze ich da immer nur, trink hier mit der Nina ein Gläschen Wein und esse ein Leberkäsbrötchen und guck mir die Verrückten alle an. Genau. Ja, ich arbeite ja schon sehr lange in der Weinbranche. Ich habe mit 18 angefangen und dementsprechend hatte ich natürlich sehr viele Gelegenheiten.
Na gut, das Budget am Anfang war aber noch nicht so, wie es jetzt ist.
Nö, aber es geht ja darum, was die teuerste Flasche war, die ich getrunken, also probieren, verkosten durfte. Ne?
Ah.
Die ich jetzt nicht zwangsläufig selber bezahlen musste. Deswegen sage ich, also ich arbeite ja schon sehr lange in der Branche und da kommt man natürlich in den Genuss vieler Veranstaltungen, hat natürlich dann auch die Gelegenheit, viele rare Weine verkosten zu dürfen. Es war aber bei mir immer so, dass ich manchmal auch so ein bisschen so meine Tischnachbarn angeguckt habe und dann irgendwie so Fragen in den Raum geguckt habe, weil ich manchmal die aufgerufenen Preise nicht so nachvollziehen konnte. Also da sprechen wir teilweise schon so über 4-5-stellige Beträge. Und da, weißt du, was ich meine? So, also ich glaube, der Sweet Spot für gute Qualitäten liegt so bei vielen Regionen zwischen 15 und 35 Euro im Weißweinbereich und bei Rotwein so würde ich jetzt so sagen 20 bis 50, 20 bis 40 irgendwie so. Und ich finde alles, was, also wie du auch eigentlich gesagt hast, so bis 100 Euro, finde ich, kann irgendwo gerechtfertigt sein. Alles, was da drüber ist, finde ich oft, ja, nicht schwierig, das ist das falsche Wort, aber da sollte man sich dann halt schon fragen, okay, wie ist der Preis zustande gekommen? Also liegt das jetzt wirklich an der herausragenden Qualität oder sprechen wir hier einfach nur von einem verknappten Angebot? Eine der beliebtesten Fragen ist ja auch immer, was ist denn ein guter Wein? Ja, guter Wein kann ein Wein für 5 Euro sein. Ein guter Wein kann aber auch dahingehend definiert werden, dass ein guter Wein halt eben erst ein guter Wein ist, wenn die Flasche 1000 Euro kostet. So. Und deswegen ist es am Ende des Tages auch irgendwo eine subjektive Geschichte. Qualitativ messbar und subjektiv gemessen.
Dann kommen wir zu einem Satz, den du in jeder Folge mindestens einmal sagst.
Ich müsste mir da eigentlich mal ein Patent drauf irgendwie hier so machen.
What grows together goes together.
Ja.
Die ganz simple Frage, was bedeutet what grows together goes together auf Deutsch?
Ja, was zusammen wächst, passt halt eben auch richtig oft zusammen. Also da geht es halt einfach um die Idee, dass eine regionale Küche halt eben auch sehr oft automatisiert mit den regionalen Weinen harmoniert.
Wie zum Beispiel?
Wie zum Beispiel Südtiroler Lagrein und Fanatsch mit einer zünftigen Marende, also mit dem Feschbar, was es halt, oder Lagrein mit den Speckknödeln da, oder Elsässer Flammkuchen mit Riesling oder einem Silvaner. Also das sind wirklich so Kombinationen, auf die ich schwöre. Und dann gibt es aber auch so altbewährte Kombinationen, die man einfach schon immer so gemacht hat und die funktionieren, die jetzt nicht, wo der Satz jetzt "What grows together goes together" nicht wirklich passt, aber ich fasse es trotzdem gerne darunter zusammen, als zum Beispiel Blue Stilton und Portwein, ne? Also das ist jetzt nicht, das kommt jetzt nicht aus einer Region, aber es ist halt historisch irgendwie miteinander gewachsen. Mhm. Und das ist ja auch eine hochinteressante Geschichte mit dem Blue Stilton. Haben wir auch bei unserem Käsedoktor da besprochen und so, wo das eigentlich hergekommen ist, ne? Und das dann halt so Kombinationen, die über die Jahre gewachsen sind und wo man einfach festgestellt hat, das funktioniert.
Die Frage könnte von mir sein. Welche Rolle spielt KI in der Weinwirtschaft?
Ja, also
ist aber nicht von mir.
Ja, also es gibt verschiedene Bereiche, wo die KI mittlerweile schon zum Einsatz kommt. Das ist zum einen, würdest du jetzt, ich weiß gar nicht, gehört eine Drohne auch schon dazu? Also ja, so Flugtechniken, Robot, ja, die halt ja auch irgendwo dann KI gesteuert sind. Ob das jetzt, also im Weinberg eher so Reifegrad, Messungen, Schadbilderkennung. Ne?
Das wahrscheinlich halt eher, ich glaube die Aufnahme durch die Drohne vielleicht nicht direkt KI getrieben, aber dann die Auswertung der Bilder.
Ja,
ne?
Genau, also das kennen wir ja auch. Es gibt ja auch mittlerweile so viele Apps, so Pflanzen-Apps. Da kannst du, wenn du jetzt so ein Botanik-Nerd bist, dann
muss man kein Nerd sein. Wenn du einen Garten hast, machst du ein Foto,
ja, genau.
Und dann...
Und das wird ja dann auch schon mit so Daten
Idee.
Und irgendwie gibt es mittlerweile so KI-Dinger da auch so, genau. Also das, aber auch zum Beispiel so Frost, also Wetterprognosen, Bewässerungs, dann da damit einhergehend Maßnahmen, die man machen kann, zum Beispiel Bewässerung, Gärverlauf, Monitoring, wenn wir jetzt vom Keller sprechen, Qualitätskontrollen, also nochmal intensiviert mit Daten zu arbeiten, statt, sage ich mal, Bauchgefühl, dann hat natürlich
nimmt
auch Vertrieb.
Das zu? Nimmt das zu, glaubst du? Also dieses Qualitätskontrolle, Daten statt Bauchgefühl?
Also der Mensch, und das ist eigentlich das Schöne bei der Sensorik, kann durch die KI Stand jetzt nicht ersetzt werden. Also es ist ein hilfreiches Tool, aber es ist kein Ersatz. Und das ist ja eigentlich das Coole bei Wein, also diese Organe nachzubilden, die wir haben und auch eine Sensorik, weil wir eben nochmal gesprochen haben von einem subjektiven Qualitätsempfinden. Sensorik ist ja auch objektiv messbar, mit Parametern halt. Das ist ein sehr komplexes Thema, müsste man vielleicht einfach nochmal eine Folge zu machen. Das ist auch sehr spannend, das interessiert mich auch sehr. Aber Stand jetzt wird die KI, also kann die KI das einfach nicht nachbilden, unser Gaumen, unser Sehen, unsere Geschmackszonen, alles, was damit einhergeht, unsere Wahrnehmung von Reizen, ne? Also Stichwort trigeminaler Sinnesreiz und so, ist aktuell nicht möglich. Keine Ahnung, was da kommt, kann ich mir aber nur sehr schwer vorstellen.
Ja, und die Augen zu verschließen ist auch der falsche Berater, weil es geht nicht weg.
Ja.
Ich glaube, damit muss man sich wirklich challengen und abfinden. Carina fragt, wieso sind manche Stillweine ein bisschen bubbly?
Love it. Ja, ich hasse es wie die Pest, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wirklich? Aber bubbly bedeutet so leicht mussierend,
ja, ja,
oder?
Also, man muss immer so ein bisschen differenzieren. Nicht jeder Wein, der ein bisschen Kohlensäure drin hat, ja, also dieses leicht mussierende Gefühl am Gaumen, das ist jetzt nicht bei jeder Flasche Nachgärer. Das kann zurückzuführen sein auf beabsichtigte Zugabe von CO2, einfach um den Wein ein bisschen frischer erscheinen zu lassen. Das ist tatsächlich für einige Weinstile auf der Welt gang und gäbe. Dann kann es aber auch sein, dass der Wein einfach zu kühl abgefüllt worden ist. Es kann aber auch sein, dass der Wein viel zu früh abgefüllt worden ist. Und wenn er viel zu früh abgefüllt worden ist oder zum Beispiel eine Gärung nicht vollständig abgeschlossen war oder der Wein zu wenig geschwefelt worden ist oder einfach so unsauber gearbeitet worden ist, Stichwort mikrobiologische unerwünschte Aktivität, dann kann es halt eben zu einer leichten Nachgärung in der Flasche kommen, aufgrund zum Beispiel minimalen Restzuckergehalten und dann zusätzlich in Kombination mit Wärme. Und dann hast du halt ein bisschen Prickeln am Gaumen. Ich mag's nicht. Ich hinterfrage halt immer, okay, was ist das für ein Weinstil? Und wenn es aber zum Beispiel so ein stockkonservativer Weinstil ist und dann sagt mir jemand, ja, da wurde ja einfach nicht geschwefelt, dann denke ich mir so, hat da einfach nichts drin zu suchen. So, fertig, so. Weil Mikrobiologie, weißt du, und so. Ja, so. Nee.
Next question.
Ja.
Was ist der Unterschied zwischen Rotling und Rosé?
Also Rosé ist ein Wein aus blauen Trauben, ja, also aus blauen Rebsorten. Können wir unterschiedlichst herstellen. Gängigstes Verfahren ist die kurze Maischestandzeit. Also das heißt kurzer Schalenkontakt, da wo die Farbstoffe halt auch eben drin sitzen. Und dann wird halt der Wein von der Maische abgezogen und wir haben halt ein Rosé. So. Das kann gemacht werden von einer Rebsorte, das kann aber natürlich auch gemacht werden von mehreren Rebsorten.
Und Rotling ist aber kein Rosé, ne?
Rotling, ganz wichtig, ist kein Roséwein per se. Er sieht zwar so aus, ist aber ja nach deutscher weinrechtlicher Definition halt kein Rosé, sondern wird halt eben oft aus weißen und auch blauen Trauben gemeinsam gekeltert. Und das ist halt der Unterschied, das ist bei Rosé nicht erlaubt. Und Rotling hat in den verschiedensten Regionen Deutschlands bestimmte Namen. Zum Beispiel in Baden heißt er Badisch Rot-Gold, in Sachsen heißt er Schiller und in Württemberg heißt er zum Beispiel Schillerwein. Ja.
Schillerwein.
Correct.
Christina fragt, pelziges Gefühl bei Bordeaux. Warum und was ist das?
Das wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit auf den Gerbstoff zurückzuführen sein, ne? Weil Bordeaux ist natürlich eine Rotwein-Cuvée aus Bordeaux, Frankreich. Und wird im Normalfall immer dominiert durch Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot. Manchmal haben wir noch ein bisschen Petit Verdot dabei. Manchmal haben wir noch ein bisschen Malbec mit drinnen. Linkes Ufer immer dominiert durch Cabernet Sauvignon. Rechtes eigentlich immer dominiert durch Merlot. So. Und gerade bei so jungen Bordeaux-Wein, ne? Die auch gemacht sind vielleicht für eine Lagerung, also die denen gutes Lagerpotenzial nachgesagt wird, die sind natürlich in der Jugend extrem tanninbetont und führen einfach dazu, dass man so ein ausgetrocknetes Gefühl im Mund hat. Und weil halt eben Gerbstoff Speichel bindet. Das heißt, ich sage mal, man japst so nach Spucke,
genau,
weil der Mund so trocken ist.
Das merkt man relativ schnell. Also wenn man den Wein in den Mund nimmt, dann ist es tatsächlich so.
Dann gibst du ein bisschen Luft zu, so wie gerade halt nur leise.
Genau, wenn man das so spürt, dass er manchmal ziemlich heftig sich so zusammenzieht, die Mundschleimhaut, dann ist viel Gerbstoff enthalten. Viel
das
Tannin.
Hast du ja auch beim schwarzen Tee und viele assoziieren das dann mit so einem pelzigen Geschmack. Sollte aber
weil das auf der Zunge dann so liegt, ne?
Ja, genau, aber ich finde, bei einem guten, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel Bordeaux, ja, auch in der Jugend sollte das Gerbstoff eigentlich immer zumindest physiologisch reif sein. Also es sollte jetzt nicht irgendwie grün und richtig kantig und eckig sein und grobkörnig, sondern man sollte schon sehen, auch bei einem jugendlichen Bordeaux, ja, der braucht noch Zeit, keine Frage, aber das Gerbstoff ist super eingebunden und es ist ein reifes.
Laura hat eine Frage zu mineralischen Weinen. Woher erkenne ich mineralische Weine, wenn das nicht auf dem Etikett steht?
I don't like the word mineralisch. Ich mag das nicht, weil es gibt keinen messbaren Mineralgehalt in einem Wein und es gibt auch keinen Mineralgeschmack. Ich persönlich nutze eigentlich sehr gern salzig. Also das ist eigentlich so das, was ich, also so ein Saliné wird auch ganz gerne im Englischen gesagt. Mhm. Also ich finde, ein Salz beschreibt eigentlich immer ganz gut. Man kann damit, glaube ich, immer ein bisschen mehr anfangen. Ich finde auch, man kann auch sagen kreidig, weil es gibt durchaus Weine, die haben halt bedingt durch diesen kreidigen Charakter auch so einen leicht austrocknenden Vibe. Weißt du, was ich meine? Also
ja.
Kreide, gerade so, wenn du zum Beispiel so, wenn du an die Champagne denkst oder auch zum Beispiel an Riesling, der auf Kalkstein gewachsen ist, also so richtigen Kalkstein, dann habe ich das halt immer, dass die Weine sehr zitrisch sind und aber auch gleichzeitig so ein bisschen austrocknendes Gefühl, ja, haben, aber in einer sehr positiven Art und Weise. Und das wird zum Beispiel für mich kreidig. Also ich finde mineralisch, boah, ich finde es so, also ich weiß nicht, da kann ja kein Mensch was mit anfangen so. Also ich finde halt, kreidig kannst du greifen. Du kannst sagen, salzig, und das ist viel greifbarer, weil auch so diese, wie gesagt, Kreide, so denk mal an Schulkreide, das macht auch die Handflächen innen trocken. Ja. Das macht halt auch deinen Gaumen trocken. Salzig kannst du was mit anfangen. Ich finde sogar, selbst mit steinig kannst du was anfangen, weil Steine ja auch riechen können. Also weißt du, was ich meine so?
Simone hat eine Frage.
Ja.
Welche Weine nimmst du zum Kochen? Also Beispiel Sauerbraten, welcher Wein zum Einlegen, ohne im Endeffekt vielleicht zu winterlich zu werden. Und bei Wild, fragt Simone, muss es da immer ein kräftiger Rotwein sein?
Also ich würde sagen, ich finde so Weine aus dem Gutsbereich, aus dem Gutsweinbereich, sind super zum Kochen.
Und konkret zum Sauerbraten, ohne zu winterlich zu werden?
Ich würde so einen fruchtbetonten Spätburgunder oder Portugieser nehmen. Also auch kein so Barrique Overkill, ne? Einfach so einen soliden, fruchtbetonten Spät- oder auch Spätburgunder oder Portugieser aus dem Einstiegsbereich. Damit wäre ich fein.
Und war eine Doppelfrage von Simone bei Wild. Wollte sie wissen, muss es immer kräftiger Rotwein sein?
Nee, Wild ist ja viel so, ne? Also wir haben ja Reh, wir haben Hirsch, wir haben
alles wild.
Gewisse Vögel, die darunter zählen, ein Karnickel und was gibt's noch? Habe ich was vergessen?
Wildschwein.
Alles Wildschwein, genau. Und ich finde bei Wild, also oder sagen wir mal so, machen wir mal Beispiel Reh und Hirsch. So, Reh ist schüchtern, ist ein kleines, süßes Tierchen und da brauchen wir auch einen etwas schüchternen und filigranen Wein zu, Rotwein. Und da würde ich mit einem super eleganten Spätburgunder arbeiten. Mag ich sehr, sehr gerne. Ein zurückhaltender Nebbiolo, also Piemont, würde auch sehr gut funktionieren. Und bei Hirsch, das ist ja schon das Tier mit den Hörnern. So. Ich komme gerade vor wie im Kindergarten. Das ist ja schon eine ganz andere Größe. Und auch geschmacklich ist das ja wesentlich kräftiger. Und da darf man dann auch gerne mit einem etwas kräftigeren Wein arbeiten. Zu Hirsch trinke ich super gerne. Wirklich so Barolo, Barbaresco, Bordeaux, Blaufränkisch. Das sind alles so Weine, die ich unglaublich gerne mit Hirsch kombiniere, weil es einfach passt.
Okay, aber grundsätzlich kann man sagen, es muss nicht heavy sein.
Nö, überhaupt nicht.
Paul möchte wissen, verändert Dünger den Geschmack? Also hat Dünger Einfluss auf das Terroir? Anders gefragt.
Ja, müsste man vielleicht auch mal gucken, ob es dazu Langzeitversuche gibt, die dann wirklich im Glas messbar... Nee, ist ja so.
Wir suchen noch Freiwillige,
Paul. Ich sag mal so, also grundsätzlich, warum düngern wir... damit was schneller wächst oder wie auch immer, damit da halt mehr passiert. Erstmal richtig platt ausgedrückt, ja. Da geht es natürlich auch um das Nährstoffmanagement. Und Nährstoffmanagement beeinflusst natürlich das Blatt-Frucht-Verhältnis, also den Wuchs und damit einhergehend natürlich dann auch irgendwann den Zucker in der Beere, die Säure, die Phenolik. Also ja, es macht auf jeden Fall was mit der Pflanze, natürlich. Es gibt aber auch so Fälle wie Überdüngung, ne? Und dann haben wir halt so Stickstoffverdichtung, ne? Das sieht man immer wunderschön, wenn man an Weinbergen vorbeifährt und da sprießen die Löwenzähnchen. Kennst du so diese klassischen Imagebroschüren, wo sich dann so das Weingutspärchen in so einem Meer von Pusteblumen oder hier diesen Dingern da platziert? Das ist ein klassischer Ausdruck von Überdüngung, also Stickstoffüberschuss. Und das kann halt eben auch zu einer höheren Krankheitsanfälligkeit.
Ich wollte gerade sagen, du erzeugst das Gegenteil.
Richtig, genau. Also da gibt's ja, dann gibt's aber auch zum Beispiel, dass du sagst, du machst viel Begrünung und machst halt ein ganz anderes Weinbergsmanagement, nimmst organische Dünger, dann hast du vielleicht eher ein langsameres Wachstum, vielleicht auch eher, also Stickstoff, zu viel Stickstoff im Boden, um das nochmal zu sagen, ist halt auch, führt natürlich auch dazu zu einer kompakteren Traubenstruktur. Ne? Das heißt, wir haben, also kurz
also
um, ja,
du würdest
also
sagen,
es ist
ja
super, super komplex, das jetzt irgendwie in ja, weiß ich nicht, in, ja, ja.
Also kannst du im Studium, könnte man da eine ganze Projektgruppe mit beschäftigen?
Ja, mindestens.
Ja. Tom fragt, wie viele Reben braucht man für eine Flasche Wein? Das finde ich mal eine coole Frage.
Also worauf kommt es da an, Jonas?
Bei der Flasche Wein, meinst du?
Ja, nee, worauf kommt es an? Also wie viel Reben?
Auf den Ertrag.
Also, richtig, genau.
Und das kommt ja darauf an, wie groß die Trauben
und
sind.
Wir haben, genau, und die Saftausbeute. Und wir haben halt von bis, wir haben, es gibt ja auch so Verbände, die haben Ertragsregulierung und so. Aber ich würde jetzt mal sagen, bei einem normalen Ertrag, Ja, da hast du, naja, das ist so blöd zu also.
Ja, aber irgendwas musst du antworten.
Ja.
Kannst du nichts sagen? Kann man nicht sagen, ein Rebstock ist eine Flasche? Das wäre das Einfachste.
Ich würde sagen, eine halbe Flasche bis zwei Flaschen, je nach Ertrag, Stil und allem, was man sonst noch im Weinberg macht.
Ja, wie ich sag, it depends.
Also, ich kann es wirklich nicht jetzt irgendwie pauschal beantworten, weil viele düngen ja auch so krass aus. Also machen halt eben starke Ertragsreduzierungsmaßnahmen und so. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, kommt auf die Rebsorte an, wie viel trägt die generell. Es gibt starkwüchsige Rebsorten, es gibt nicht so starkwüchsige Rebsorten. Ne? Also ich würde jetzt einfach mal sagen, eine halbe Flasche bis zwei.
Also du musst dich mal in Tom hineinversetzen. Vielleicht sitzt Tom zu Hause, schreibt einen Businessplan und will Winzer werden. Hat gerade sein Studium abgeschlossen so und bemüht sich gerade, denkt so, ey, okay, was muss ich kalkulieren? So, also wie viele Flaschen? Ne?
Ja.
Toni.
Es ist nicht alles so einfach in der Welt des Weins, ja? Deswegen gibt es das Studiengang.
Toni kommt von der schönen Sonneninsel Usedom, so das sagt ja man schön. Ja immer, und fragt nach Weinen aus dem Norden, aus Norddeutschland, würde ich mal sagen. Zum Beispiel Schloss Rattay. Frage, empfehlenswert zum Thema Sonnenstunden, Böden und Geschmack. Wünscht er sich auch, dass du dazu noch was sagst.
Also, im Weinbau geht es ja um den Breitengrad. So, Breitengrade. Wo ist Weinbau möglich, wo ist kein Weinbau möglich? Früher hat man gesagt, so zum Beispiel so ab Rüdesheim Richtung Mittelrhein, da ist dann irgendwann schon Schluss. Da liegst du auf dem 50. Breitengrad. Danach ist es einfach zu kalt. Ich glaube halt aber, und das ist ja auch mittlerweile überall Thema, dass halt eben nördliche Regionen, wo man früher gesagt hat, ja, da wird ja gar nichts reif und das kannst du vergessen mit Weinbau, mit Hinblick auf den Klimawandel, der ja aber auch in jedem Land, in jeder Region sich anders bemerkbar macht, interessant werden. So, das heißt, das, was man so mitbekommt, der Norden boomt. Es gab ja auch schon ganz, also das ist ja schon, ich glaube, die Versuche mit Sylt, das ist ja schon ewig, ich glaube 2008 oder 2006, ich weiß nicht genau. Also der Norden boomt. Ich denke auch, dass der Norden boomt, insbesondere mit dem Anbau von pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, weil die natürlich A, weniger anfällig sind für den echten und den falschen Mehltau, aber sie sind auch schneller reif. Also die haben gar nicht so ein langes Reifefenster wie jetzt zum Beispiel die konventionellen Rebsorten. Das heißt, pilzwiderstandsfähige Rebsorten im Norden, die geben sich schon ein bisschen die Hand, gell? So. Was ich aber ganz ehrlich sagen muss, so viel habe ich noch nicht verkostet. Deswegen, du?
Nee.
Ja.
Konstanze fragt vor ihrem nächsten Urlaub, vor ihrem nächsten Sommerurlaub, wie transportiere ich Wein im Auto, auch über Tage, ohne Hitzeschaden?
Also, liebe Konstanze, es gibt keine Hilfe für dich. Weil du musst halt irgendwie eine Kühlkette dir bauen.
Du musst halt in jedem Airbnb, du bist, musst du Hotel, musst du dann immer fahren. Kann ich hier einen Kühlschrank mal benutzen?
Genau. Also Kofferraum, Innenraum isolieren, eine Kühltasche mitschleppen oder du hast es so, ja, oder einen Kühlschrank dir irgendwie einbauen lassen, Kühlakkus mitnehmen. Wichtig ist, die Temperatur einfach möglichst konstant zu halten und halt eben unter am besten 20 Grad. Das Auto nicht in der Hitze stehen lassen und ich sag mal so, wenn du jetzt irgendwo Wein einkaufen warst im Urlaub und ihr fahrt wieder zurück zu eurem Airbnb, zu eurer Ferienwohnung, dann die Weine auf jeden Fall aus dem Auto rausholen und nicht drin lassen. Und ja, ansonsten kann ich dir nicht helfen, ne? Also einfach Temperatursprünge vermeiden.
Q&A bei Cheers, Q&A mit Lou. Wenn ihr Fragen habt, schickt sie einfach an cheers@edeka.de zum Beispiel oder postet sie hier gleich bei Spotify rein. Instagram ist auch eine Möglichkeit, denn wir machen immer mal wieder Question and Answer Folgen. Eve hat eine Frage. Frage ist das fast gar nicht, ist eine Aufforderung. Kommt eine Piemont-Folge?
Haben wir noch gar nicht gemacht.
Piemont?
Haben wir noch gar nicht. Uns gehen die Themen aber auch nicht aus, lieber Jonas. Ja, machen wir mal.
Aber Eve macht's richtig. Also,
Dann schreibt uns doch mal bitte in die Kommentare, was ihr denn hören wollt zum Thema Piemont.
Ja.
Gegenfrage. Hier, jetzt kommt hier direkt eine Gegenfrage. So, was wollt ihr denn wissen? Was interessiert euch denn besonders? Barolo und Barbaresco oder ist es doch eher der süffisante Asti?
Ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir hatten wirklich ein buntes Q&A-Special mit vielen Fragen und Wünschen auch eurerseits. Wie gesagt, die sind immer willkommen. Schreibt einfach eine Mail, cheers@edeka.de oder bei Insta rein. oder eine Private Message oder direkt hier hackte, im Podcast.
Hackte in die Tasten.
Ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, oui. Ganz schnell. Von teuren Weinflaschen und regionalem Food Pairing bis zu Tanninen und über Transporttipps haben wir gesprochen.
Für das Konstanze.
Richtig. Ihr habt gelernt, Rotling ist kein Rosé. Ja. KI gibt es definitiv schon in der Weinwirtschaft, unterstützt ihr das auch jetzt schon im Weinberg. Mhm. Franciacorta kann mit Champagner mithalten. Mhm. Und beim Kochen gilt, was du trinkst, kannst du auch verwenden.
Verkochen. Müsste so einen Merkspruch noch irgendwie zu machen, ja?
Und Spätlesen können abgestuft werden, wenn Winzerinnen das strategisch sinnvoll finden. Und
das ist schön formuliert von dir. Wenn sie das strategisch sinnvoll finden, da haben wir doch die passende Antwort. Ich laber mir hier einen ab. Genau, wenn sie das strategisch sinnvoll finden, können sie das machen. Können sie das machen, ganz legal.
Deutscher Weinbau im Norden boomt mehr und mehr dank Klimawandel und Piwi-Sorten.
Yes.
Also Toni, feel free, wenn du die 3 Hektar Land jetzt gekauft hast, fang an zu pflanzen, ne? Auf Usedom. Wir kommen vorbei. Und jetzt haben wir noch unser
Weinlexikon.
Lu's Weinlexikon.
Heute der Buchstabe W wie Weißherbst.
Ja, ich dachte mir, ich nehme Weißherbst mit ins Programm auf, denn wir haben ja eben schon über Rotling und Rosé gesprochen und haben natürlich gelernt, dass Rotling kein Rosé ist. Weißherbst ist aber ein Rosé und zwar die deutsche Bezeichnung für einen Roséwein, der aus nur einer Rebsorte gemacht wird. Und diese Roséweine haben ja meistens immer so einen kurzen Schalenkontakt, deswegen auch Weißherbst. Genau, und Klassiker sind so Spätburgunder Weißherbst, Portugieser Weißherbst. Also ihr findet auf dem Etikett immer die Rebsorte, also ihr wisst 100% die und die Rebsorte und dann halt eben nochmal die Bezeichnung Weißherbst dazu. Und die wichtigsten Regionen für Rötegude Weißherbst, ist so Baden, Pfalz und auf jeden Fall Württemberg. In der Pfalz trinke ich immer super gerne Portugieser Weißherbst, ist so fruchtig und ach, es macht einfach Bock bei trockenem Charakter. Und Baden gibt es halt eben sehr, sehr viel Spätburgunder Weißherbst. Und das sind wirklich coole Weine und wir haben damals bei uns in der Gastronomie sehr viel Spätburgunder Weißherbst ausgeschenkt aus dem Markgräflerland.
Und sind die immer klar gekennzeichnet, weil sie dann eben so besonders sind und steht immer drauf Weißherbst?
Mhm. Das ist immer die Rebsorte und dann halt eben den Begriff Weißherbst. Also Portugieser Weißherbst, Spätburgunder Weißherbst und. Aber das sind eigentlich so die Top 2 Rebsorten eigentlich.
Pinot Noir, der Klassiker sozusagen.
Mhm. Ganz, also so eher so hell in der Farben.
Aber ist auch so erdbeerig, himbeerig, ne?
Eigentlich immer trocken. Aha. Gibt natürlich auch halbtrockene Varianten, aber eigentlich immer trocken, eine gute Säurestruktur. Und immer
und ist
super
dann eher erkannt. So Lachsfarben oder wie?
Ist das Lachsfarben?
Lachsfarben?
Ja.
Ich versuche die ganze Zeit mich zu erinnern, habe ich denn wissentlich schon mal einen Weißherbst getrunken oder sind das immer Cuvées?
Ich finde, das ist so, ich mag, das ist so bodenständig. Das erinnert mich immer irgendwie an meine Kindheit.
Ehrlich gesagt, ist das etwas.
An meine Kindheit in der Gastronomie, wisst ihr? Weil ich habe halt schon mit 12 Wein ausgeschenkt.
Aber das ist Partywissen.
Das ist Partywissen?
Ja, finde ich Rosé. Stimmt. Mit nur einer Rebsorte ist der Weißherbst. Speichern. Nicht wieder vergessen.
So
dann noch dran denken, uns 5 Sterne zu gönnen.
Und was ist der Schilcher?
Damit die Community bei Cheers wächst und wächst.
Ja, und die Glocke aktivieren, ne?
Die Glocke aktivieren.
Damit wir hier weiter für euch so hier dumm bammeln dürfen.
Genau. Und was? Schilcher?
Schilcher.
Was war das nochmal?
Schilcher ist ein Roséwein aus der Weststeiermark. Und wenn auf dem Etikett Schilcher steht, dann verbirgt sich dahinter immer ein Roséwein. Und zwar zu 100% aus der Rebsorte Blauer Wildbacher. Hier habt ihr zwei zum Preis und eins heute bekommen.
Okay, aber jetzt reicht's, weil zu viel Wissen macht dumm. Ne?
Okay. Cheers. Cheers, bis nächste Woche. Und geht euren Vorsätzen nach, ihr süßen Mäuse da draußen. Ich kontrolliere das.
Wie viele Tage noch, Mutti? Wie lange muss ich noch?
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.